Diversify, the Private Market Podcast.
Genau, also herzlich willkommen zum Webinar. Kurz zu mir, ich bin Hendrik, verantworte den Marketingbereich bei Now und bin auch der Host unseres Podcasts, wo morgen dann auch dieses Webinar auch als Podcast nachzuhören ist. Und ich freue mich natürlich, Robin, mit dir heute zusammen ja über die Märkte zu sprechen und deine Gedanken zu hören und dass wir sie teilen können.
Freut mich auch sehr, so das gewohnte Setup von Hendrik und mir, normalerweise ohne Live-Übertragung. Schön, dass ihr alle da seid und ich freue mich auch sehr, jetzt mit Hendrik zu sprechen und auch die Fragen von euch zu beantworten gegen später.
Genau, ich würde sagen, dann starten wir direkt mal rein. Vorab die Leute, die den Podcast hören, direkt unser Disclaimer, also alles hier natürlich keine Anlageberatung und ausschließlich zu Informationszwecken. Starten wir doch direkt mal rein und fragen euch, ist die Trump-Regierung positiv oder negativ für die Wirtschaft? Wir nehmen mal so einen Zeitraum von 12 Monaten.
Ja, ein Jahr ist gut.
Ne, so ein Jahr ist gut, um mal so ein Stimmungsbild zu bekommen. Ihr müsstet jetzt eine Umfrage sehen, da gerne draufklicken und dann schauen wir uns mal an, wie es so aussieht.
Boah, recht eindeutiges Stimmungsbild.
So, 40 Votes sind gleich abgegeben, 85% sagen negativ, 15% positiv. Das Stimmungsbild ist sehr eindeutig. Ja, ich glaube, es ändert sich nicht viel mehr in der Prozentzahl. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass und sehr, sehr eindeutig. Ich meine, es vergeht eigentlich keinen Tag, wo nicht drüber diskutiert wird, welche Zölle denn jetzt erlassen werden oder wieder aufgehoben oder wieder Pause oder wie auch nicht. Und manchmal hat immer das Gefühl, dass in den USA selbst nicht ganz genau wissen, wie jetzt die Zölle erhoben werden. Aber Robin, wie siehst du denn jetzt gerade aktuell die Angelegenheit?
Also da vielleicht einen Schritt zurück, was jetzt so die letzten 6 bis 9 Monate passiert ist. Also im Zuge des Wahlkampfes sah es ja schon relativ früh danach aus, dass Trump eine realistische Chance hat. Das hat der Markt dann auch irgendwann mal eingepreist. Man hat eine riesen Rallye gesehen gegen Ende 2024. Die Märkte haben angezogen, weil die Marktteilnehmenden davon ausgingen, dass ein Trump, das Protektionismus, schönen guten Abend nach Berlin, dass Trump und das Protektionismus sehr positiv sein wird für den Markt. Und wie sieht's aktuell aus? Es gibt eine extrem hohe Unsicherheit. Und Unsicherheit ist halt immer toxisch für den Aktienmarkt. Beim Aktienmarkt wird ja nachweislich die Zukunft gehandelt, also die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer. Und gerade weiß man einfach nicht so richtig, was sich tut. Also es wussten alle schon, weil es ein wesentliches Thema war während des Wahlkampfes, dass Zölle erhoben werden. Und dann kam es doch viel, viel schlimmer im ersten Schritt als gedacht. Mhm. Also gerade die Reziprokenzölle, das ist ein typisches Instrument, was auch in der Historie schon häufig genutzt wurde zwischen verschiedenen Ländern. Aber jetzt gerade in dem Umfang auch die Berechnungslogik, zwar völlig absurd. Das hat dann Trump auch gemerkt mit seiner Intuition, die ja quasi maßgeblich für die ganzen Entscheidungen relevant ist. Hat da zurückgerudert, jetzt mal 90 Tage Pause. Aber China hat trotzdem als der Feind Nummer 1, also extrem hohe dreistellige Prozentzahlen, dann Zölle erstmal bestehen lassen. Dann aber auch doch nicht. Da hat er vielleicht sogar auch so seine Achillesferse gezeigt, dass die Globalisierung doch nicht so gut funktioniert, weil die Motivation bei den Zöllen mit der Berechnungslogik einfach nur über das Handelsdefizit zu gehen, das ist ja die einzige Motivation gewesen, dass zum Beispiel in Deutschland wird argentinisches Fleisch gegessen, ein argentinisches Steak, sagt dann, nee, ihr müsst jetzt Zölle zahlen, das Steak aus den USA schmeckt auch super, dadurch habt ihr selber in der Hand, wie hoch die Zölle sind. Und man merkt jetzt gerade, das wäre so meine Deutung, dass er selber gesehen hat, wie fragil, speziell bei seinen Tech-Champions, die ihm ja sehr, sehr wichtig sind und auch nachweislich beim Wahlkampf geholfen haben, dass die extrem auf globale Lieferketten angewiesen sind. Und aufgrund dessen hat er da zurückgerudert. Und es kann auch sein, ich bin mal gespannt, was jetzt passieren wird, gerade zwischen dem Handelskonflikt zwischen China und USA, was da passieren wird. Und ich schließe mich da jetzt dem Großteil auch der Leute jetzt in dem Webcast oder Webinar an. Also ich glaube auch, dass es eher negativ ist. Ich ging zu Zeiten des Wahlkampfes, hätte ich klar gesagt, jetzt mal kurzfristig wird es positiv sein von der US-Wirtschaft. Durch den Protektionismus, durch Zölle wird es einen Anstieg der Inflation geben, was dann wieder durch Geldpolitik wird wahrscheinlich wieder gegengesteuert. Und jetzt aktuell glaube ich aber eher, dass es auch nicht kurzfristig positiv sein wird. Allerdings extrem schwer prognostizierbar. Das ist halt das größte Problem. Auch die ganzen Vertrauten von Trump sagen ja immer, ja, der hat einfach ein Gefühl. Und es ist halt sehr, sehr schwierig, wenn man keine Quantifizierbarkeit hat am Markt, dann es ist schwierig, da irgendeine Prognose abzugeben, sich auch gut aufzustellen am Markt. Also eigentlich, vereinfacht gesagt, ich hatte letzte Woche, war ich auch zu Gast, in einem Interview habe zum ähnlichen Thema gesprochen und habe ich gesagt, ja, ganz klar, ich würde mich jetzt einfach mal defensiver aufstellen, würde auf nicht zyklische Investments gehen, ich würde irgendwie nicht zyklische Basiskonsumgüter würde ich eher machen oder Pharmaindustrie, vielleicht ein paar Versorger regional und einfach Unternehmen, die relativ unabhängig sind vom Export. Diese Woche, also schon eher defensiv, aber es ist einfach super schwer zu sagen, was da sinnvoll ist und was nicht. Und jetzt auch wie eine Fed agieren wird.
Ja, ja. Also ich höre es raus. Ich habe es tatsächlich eigentlich als Frage mir notiert, aber man hört raus, du hast deutlich Bauchschmerzen mit dem Ganzen. Das ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Glaubst du denn, dass wir uns jetzt tatsächlich in einen längerfristigen Bärenmarkt bewegen werden, so wie jetzt quasi gerade in Übersee gesteuert wird, die Wirtschaft?
Also man sieht ja schon einen deutlichen Anstieg der Volatilität, so als Barometer der Unsicherheit an den Märkten. Ich glaube, das wird uns auch dieses Jahr, also wenigstens noch dieses Jahr, vielleicht sogar noch länger, wird uns das begleiten. Es gibt einfach sehr viele Sachen, die schwer prognostizierbar sind.
Ja.
Ob wir in den Bärenmarkt rutschen, also die Rezessionswahrscheinlichkeiten steigen, ist relativ schwierig abzusehen, wie denn der politische Kurs von Trump aussehen wird. Mhm. Oder jetzt auch in Europa tut sich ja auch recht viel, auch jetzt die Regierung hier in Deutschland. Wie viel PS denn da tatsächlich auf die Straße kommt? Also die Wahrscheinlichkeit ist schon da, die Rezessionswahrscheinlichkeit. Wir waren direkt nach Ankündigung der Reziprokenzölle bei rund 60%, sind jetzt runter wieder auf 50%. Also sowohl global als auch in den USA. Verändert sich aber auch laufend, weil sich halt so viel tut. Ich glaube, das Risiko ist da, aber das ist das Positive immer. Also wenn man weiter rauszoomt bei seinem Portfolio, die Bärenmärkte sind in aller Regel ja so ja meist innerhalb von 12 Monaten rum. Mhm. Und die Bullenmärkte dauern deutlich länger an. Das heißt, wenn man da solide aufgestellt ist, ein breites Portfolio hat und jetzt halt nicht bei den Titeln, die extrem gelitten haben oder noch weiter leiden, wenn man da jetzt nicht überallokiert ist, kann man das schon ausstehen. Aber es ist jetzt keine einfache Phase, wenn man nur in Aktien investiert ist. Das steht außer Frage. Ja. Da gab es auch extreme Einbrüche, klar, von Titel zu Titel unterschiedlich, aber da ist schon Druck drauf gewesen, unverändert Druck da, weil die Planungssicherheit fehlt.
Ja, also Prognostizierbarkeit und Rezession sind so zwei Stichwörter quasi für die nächste Frage. Es gibt ja auch den einen oder anderen, der die Meinung pflegt, dass das alles Taktik ist. Wie siehst du das?
Mit Sicherheit. Also mit Sicherheit, er ist ein genialer Taktierer. Das hat er schon in seiner letzten Amtszeit so gemacht, hat aber ja gelernt, auch die letzten 4 Jahre. Hm. Und das war natürlich, aus meiner Sicht, muss das mit System gewesen sein. Ich glaube, wenn man in die Verhandlung geht, ist das so eine einfache Vertriebstaktik, da setzt man ja mal irgendwo den Preispunkt. Und das hat er mit den Zöllen gemacht und es war extrem hoch. Es war irrational, einfach da so rauszugehen und dass da jetzt nicht große Konflikte gibt zwischen verschiedenen Nationen, stand außer Frage, aber einfach um da im Driver's Seat zu sein. Und die USA hat einfach eine wirtschaftliche Vormachtstellung, die haben die wichtigste Währung der Welt mit dem US-Dollar, die haben auch einen wesentlichen Einfluss auch auf Ölpreise. Wobei, was da die OPEC macht, einfach eine Fördermengenerweiterung ums Dreifache, ist auch wild, dass der Ölpreis da noch weiter beeinflusst wird. Aber aus meiner Sicht hat es eine klare Strategie. Manchmal weiß er die, glaube ich, selber noch nicht so ganz, aber er versucht da irgendwie reißerisch mal reinzugehen und dadurch eine starke Position zu haben und dann auch genug Verhandlungsmasse.
Also glaubst du, er hat eine übergeordnete Taktik hatte, aber so ganz genau die Steps sind schon nicht so richtig.
Es ist schwer zu prognostizieren aus meiner Sicht. Mhm. Also er möchte einfach die Position der USA weiter stärken, weil er gesehen hat, es gibt andere Nationen, die rein technologisch auf dem Vormarsch sind. Also gerade Indien, super spannend, oder auch der chinesische Markt, was ja bekanntlicherweise sein Rivale Nummer 1 ist. Mhm. Dass er da einfach die Positionierung der USA stärkt. Also möchte bewusst andere Länder manipulieren, denen wehtun. Und da gibt's halt sehr, sehr viele Kollateralschäden. Einfach nur sagen, ich möchte jetzt China wehtun, die können nicht mehr exportieren in die USA. Ein Kollateralschaden wäre ja Europa, weil der europäische Markt geflutet wird mit günstigen Waren. Also ein deutliches Überangebot. Aber ich glaube, da denkt er eher kurzfristig und so mit der Brechstange, wie jetzt auch mit der NATO, so Tim.
Ja, plus seine, wie du ja auch am Anfang nicht gesagt hast, seine großen Tech-Giganten, die in China produzieren, ne, die werden die Verkaufspreise in die Höhe getrieben.
Auch mit Apple, Wahnsinn, da haben sie das mal hochgerechnet, irgendwie über $3,000 kostet auf einmal ein iPhone, wenn es dann Nearshoring ist und nicht mehr irgendwie über China die Produktion laufen wird.
Ja, ich glaube, abschließend können wir sagen, oder sagst auch du, es ist ungewiss, es ist eventuell, wird dem Ganzen irgendwie mit einer großen Taktik gefolgt, aber die genauen Schritte so eher sehr unvorhersehbar. Und das Thema des Webinars oder warum wir ja jetzt uns hier heute getroffen haben, ist ja Crash an den Märkten, wie gehen Profis damit um? Und zwar setzen wir dann mal deine ehemalige Brille sozusagen auf. Du hast ja ein Family Office hier in Berlin aufgebaut und geleitet, quasi auf institutionellem Niveau Geld angelegt. Um da jetzt reinzugehen, vielleicht einmal ganz kurz für alle, die den Begriff eventuell nicht kennen hier in der Runde. Was ist denn ein Family Office, Robin?
Letzten Endes eine Gesellschaft, deren Hauptaufgabe es ist, Kapital von einer Familie oder von mehreren Familien gewinnbringend anzulegen, zum einen, aber auch das Kapital über Generationen hinweg zu erhalten. Sprich, irgendeine Unternehmerfamilie in aller Regel hat ein größeres Vermögen oder kommt zu einem größeren Vermögen, meist mit einem unternehmerischen Hintergrund, verkauft zum Beispiel ein Unternehmen, das vor 20, 30 Jahren oder auch vor mehreren Generationen gegründet worden ist. Mhm. Und dann fällt ja irgendwann das Humankapital weg. Also man ist nicht mehr als Geschäftsführer tätig, hat keinen Job, sondern hat einfach sein Kapital und möchte nicht von dem Kapital runterleben, sondern das anlegen. Und das Vermögen eine gewisse Größe hat, macht es Sinn, sich dafür ein Team einzustellen. Oder auch ja wenige Personen oder ein Team in Abhängigkeit der Vermögenshöhe, die für dich als Unternehmer, als Vermögenseigentümer oder Eigentümerin das Kapital anlegt. Mhm.
Kommen wir direkt zum zweiten interaktiven Part hier im Webinar und dann geht wieder die Frage in die Runde. Was glaubt ihr denn, wie investieren denn Profis beziehungsweise Family Offices? Müsste jetzt wieder eine kleine Umfrage aufgeploppt sein. Hier einmal kurz Stimme abgeben und dann schauen wir uns gleich mal das Meinungsbild an.
Und noch eine Info: mit traditionellen Assetklassen meinen wir Aktien und Anleihen, also klassische Anlageklassen, die über die Börse erwerbbar sind, alternative Assetklassen. Da meinen wir Sachen wie Private Equity, Private Debt und Infrastruktur. Ich sehe, Hendrik hat richtig gestimmt.
Endlich. Okay, hier sind wir deutlich verteilter in den ersten Ergebnissen. Wir warten jetzt auch wieder, bis so um die 40 Stimmen drin sind. Also auf Platz 1 mit 44% war die Allokation 42% alternative Assetklassen und 58% traditionelle Assetklassen. Der Vorsprung baut sich weiter auf. Dahinter die anderen beiden Optionen relativ gleich mit 28% und 26%. Also wir können sagen, das ist schon mal die Option, die auf dem ersten Platz ist, ist die richtige. Robin, erzähl uns doch mal, wie die Family Offices dieser Welt ihr Geld anlegen.
Ja, jedenfalls die richtige, also vielen Dank fürs Mitmachen, jedenfalls die richtige gemäß dem Family Office Report der UBS. Die UBS betreut relativ viele vermögende Familien, High Net Worth Individuals und auch Family Offices. Und die fragen einmal jährlich immer ihre Kunden, wie sie denn investiert sind. Und hier seht ihr, genau wie ihr richtig abgestimmt habt, oder ein Großteil richtig abgestimmt hat, es sind 58% traditionell angelegt, 42% sind alternative Assetklassen angelegt. Da vielleicht mal einen Schritt zurück, warum ist das so? Weil das Ziel ist, ich hatte es ja gesagt, das ist einmal generationenübergreifender Kapitalerhalt und auch Geld verdienen. Weil man ja möchte, dass man nicht vom Vermögen runterlebt. Und die Portfoliokonstruktion, da ist so der Step 1 immer bei einer Portfoliokonstruktion, dass man versucht, man definiert einmal sein Renditeziel und eine Renditetragfähigkeit. Und man kennt es auch vom Aktienmarkt, je breiter diversifiziert, desto besser, weil dadurch schafft man es bei einem vorab definierten Risikolevel, den potenziellen Return zu erhöhen oder den vorab definierten Return mit einem geringeren Risiko zu erreichen. Und Risiko ist immer Volatilität und Schwankung. Und bei Family Offices wird daher auch ganz stark auf Assetklassen übergreifende Diversifikation gesetzt, weil die Korrelation unter den Assetklassen teilweise sehr gering oder auch negativ ist. Da komme ich gleich mit einem Beispiel dazu. Eine Sache hier auch noch als Zusatzinfo. Man sieht jetzt gerade unten links bei Private Equity. Die Präsentation schicken wir übrigens später rum oder kriegt ihr, glaube ich, alle automatisch. Es gibt auch viele Direct Private Equity Investments. Es rührt häufig auch daher, dass das Vermögen aus einem Unternehmen stammt. Sprich, gerade die Geschichte, die ich vorhin erzählt hatte, dass ein Unternehmen gegründet wird und dadurch kommt man zum Vermögen, verkauft einen Teil und das investiert man dann in andere Assetklassen. Also was ist hier auffällig? Fast hälftig mit traditionellen Assetklassen und alternativen Assetklassen und deutlich breiter investiert, als es ein klassischer Kleinanleger oder eine Kleinanlegerin ist. Einfach nur, um die Korrelation unter den Assetklassen unter sich perfekt auszunutzen. So haben manche Assetklassen mehr Stabilität, weniger Return, andere haben dafür eine deutlich höhere Dynamik, aber Illiquidität. Und es ist sehr auffallend bei Family Offices, einfach, dass man da in sehr, sehr viele verschiedene Assetklassen geht, wie es auch bei mir war. Also wir hatten auch von Private Equity über Venture Capital, wir hatten relativ viel auch in Real Estate investiert und großen Fokus in Kunst- und Luxusgüter, das hier nur mit 1% repräsentiert, zwar bei uns ein bisschen größer gewichtet und dann auch relativ viel Kapitalmarkt, was wir gemacht haben. also der Take, wie investiert ein Family Office, extrem breit.
Das ist schon mal der erste Take. Wenn du aus deiner Erfahrung jetzt auch aus dem Family Office Report Leitplanken formulieren müsstest, wie würden die aussehen?
Für eine strategische Allokation, perfekt vorbereitet. Ganz klar ist, also ein Learning von mir war, dass man nicht immer versuchen soll, durch irgendwie Swing oder Daytrading oder mit der Auswahl von einzelnen Titeln einen Markt zu schlagen. Weil gerade wenn man das jetzt irgendwie gemacht hat, die letzten Wochen, da kann man entweder wahnsinnig viel Glück haben. Ich hatte es so gut wie nie. Ich habe für mich gemerkt, dass es einfach Sinn macht, sich Gedanken drüber zu machen, was habe ich für ein Ziel, was möchte ich für ein Risiko eingehen, dass ich auch genau weiß, wie muss ich denn allokieren und dass ich dann auf der Basis Asset-Klassen übergreifend allokiere. Also ich sage, okay, ich möchte an der Zielrendite oder an den Charakteristika des Kapitalmarktes teilhaben, dann investiere ich breit in den Aktienmarkt, weil die Überrendite meist recht schwer zu erzielen ist und genau dasselbe irgendwie für andere Asset-Klassen, die zum Beispiel eher Cashflow-stark sind, wie zum Beispiel gerade im anderen Bereich der Kapitalstruktur. Das hat man bei einer Aktie teilweise Dividendenaktien mit bisschen Cashflows, aber eine Aktie ist in der Regel eher eine Wertsteigerung, wie man da sein Vermögen mehren kann. Und bei anderen Bereichen der Kapitalstruktur, hier spreche ich über Anleihen oder über Private Debt, da zeichnet sich die Asset-Klasse dadurch aus, dass du Gläubiger bist, also kein Eigentümer des Assets, und es wird ein Kredit vergeben. Das heißt, die Rückzahlung, ich habe einen gesetzlichen oder einen vertraglichen Anspruch, auf eine Rückzahlung, auf eine Zinszahlung kann so Cashflows generieren. Also sowas ist wichtig und da wirklich eher in Asset-Klassen denken als in Einzeltitel. Ist auch ganz wichtig, immer in Liquidität zu denken. Da nehme ich immer die Anekdote. Da war ich mit dem ehemaligen Ansprechpartner von mir von JP Morgan, war ich da einen Kaffee trinken und habe dann gefragt, ja und wie allokierten ihr gerade? Markt ja auch wieder ein bisschen bumpy gewesen. Dann sagt er so, haben jetzt irgendwie die Anleger mehr in Cash? Sagt er, nee, Robin, Cash ist keine Asset-Klasse. Du musst immer fully invested sein und dann im Zweifel irgendwie mit Beleihung und sowas arbeiten. Das würde ich jetzt keinem empfehlen, also gerade nicht im Real-Bereich, weil es schon sehr komplex ist und es kann einem auch doll auf die Füße fallen. Aber der Take ist, also man geht gerade im institutionellen Kontext sehr, sehr gerne langfristige Wetten ein, weil allein wegen des Zinseszinses und der Liquiditätsprämie können über dem Kapitalmarkt liegende Renditen erwirtschaftet werden. Und deswegen ist sehr, sehr wichtig, dass man auch immer ein gutes Liquiditätsmanagement hat. Und dann, klar, Diversifikation als Schlüssel. Das haben die meisten wahrscheinlich schon gehört. Aber last but not least, das Thema Rebalancing. Ich habe es auch mit ein paar Freunden, mit denen ich gesprochen habe, die Märkte gerade ein bisschen stärker geschwankt haben, auch drüber geredet, ja, ist jetzt eine gute Idee noch zu investieren, es hat mich brutal krass getroffen, Robin, und ich war halt investiert, ich hatte ein Nasdaq, ich war breit diversifiziert, ich hatte ein MSCI World, ich hatte ein S&P 500 ETF und ein Nasdaq ETF hatte ich auch.
Das ist auf jeden Fall sehr breit gewesen.
Und es ist halt vermeintlich breit diversifiziert und da in diesen Portfolios haben sich halt auch extreme Klumpenrisiken teilweise gebildet, allein wegen der hohen Marktkapitalisierung von Tech und von US-Companies. Das heißt, da schon auch immer drauf schauen, wie sieht denn mein Portfolio aus, wenn ich eine Allokation gemacht habe. Ich habe für mich ja irgendwann mal entschieden, die Asset-Klassen passen zu mir, die Risikotragfähigkeit habe ich, das Renditeziel habe ich. Und dann einfach auch mal schauen, hat sich jetzt der Bitcoin jetzt irgendwie letztes Jahr verdreifacht, sollte ich dann vielleicht mal die Bitcoin-Position abbauen? Oder halt auch bei anderen Asset-Klassen, ist gerade ein Rentenportfolio, ist weniger dynamisch als ein Aktienportfolio, dass man schaut, okay, ist es noch die Allokation, die ich haben möchte? Oder sollte ich vielleicht mal Erträge mitnehmen und wieder umschichten, dass ich wieder genau dieses ausgewogene Risikoprofil oder Chance-Risikoprofil habe, über das ich mir dann so viele Gedanken gemacht habe.
In welchen zeitlichen Abständen würdest du da so ein Rebalancing machen?
Also auf privater Ebene reicht es jährlich aus meiner Sicht. Mhm. Also wir haben es quartalsweise gemacht, aber da hing auch mehr dran. Es war ein deutlich komplexeres Portfolio und hat auch deutlich schwankendere Beteiligung teilweise durch viele Direktinvestments. Und zwar auch ein Team. Also es waren gute 10 Leute neben mir und wir hatten auch die Kapazitäten für. Und es hing quasi das Leben, wenn man so möchte, jetzt ein bisschen dramatisch gesprochen davon ab. Weil es gab davon losgelöst ja keine Cashflows. Da sollte man schon schauen, dass irgendwie alles ja funktioniert. Liquiditätsplanung auf wöchentlicher Basis und wie die Investments performen. Aber so ein Rebalancing macht quartalsweise schon Sinn. Oder man kann sich auch selber irgendwelche Schwellenwerte definieren. Ich möchte keine Position, Einzelposition, die über 5-6% ist oder sowas, dass man dann Rebalancing macht oder eine Asset-Klasse da verschiedene Schwellen für sich definieren. Und dann kann man das einfach so über so eine Hürde steuern.
Ja, Rebalancing ist tatsächlich fast so ein Thema für sich, wo man fast sogar ein eigenes Webinar nochmal drüber machen könnte, wie man es genau angeht, welche Tools man da eventuell nutzt. Also ihr könnt gerne mal im Chat reagieren oder mit der Reaktionsfunktion. Wenn es für euch interessant ist, dann können wir auch gerne nochmal ein sondiertes Webinar zum Thema genau Rebalancing machen. Jetzt haben wir so ein bisschen Theorie gemacht, Robin, zu dem, was ist ein Family Office, wie wird dort Geld angelegt. Kommen wir mal zurück zum aktuellen Bezug, welche Fragen hättest du denn jetzt im Family Office bekommen, wenn die Märkte Achterbahn fahren? Was wären so die ersten Fragen gewesen?
Also man ist grundsätzlich so ein bisschen entspannter. Es hängt zwar viel davon ab, aber man beschäftigt sich ja laufend damit. Im Idealfall hätte ich ein Rebalancing gemacht Ende März. Und wäre jetzt alles recht solide. Klar, man hat es ja schon eingepreist, also vieles eingepreist, jetzt nicht in der extremen Form, aber durch eine deutlich breitere Aufstellung hat man schon positive Effekte durch die Diversifikation. Also eine geringe oder negative Korrelation. Ich weiß gar nicht, ob wir später noch en Detail auch auf verschiedene Assetklassen und die Charakteristika eingehen. Aber jetzt gerade irgendwie Infrastruktur oder so etwas. Das ist ja eines meiner liebsten Beispiele, die ich gerne nehme, warum alternative Anlageklassen spannend sein können. Es hat jetzt die Sonne nicht interessiert, den Wind auch nicht. Jetzt gerade über Sonne, also Solarparks oder Windpark-Investments, was Trump gemacht hat, oder auch Themen wie Glasfaser. Deswegen, wir haben uns jetzt alle irgendwie über das Internet eingewählt, es wird weiterhin genutzt, oder auch die Verkehrsinfrastruktur ist jetzt nicht zusammengebrochen. Das heißt, gerade wenn man so in die Welt um sich rum und so Dienstleistungen des täglichen Lebens investiert und da eine hohe Allokation hat oder halt auch einen anderen Bereich der Kapitalstruktur, also gerade ja, Inhaberschuldverschreibung oder Anleihen sind in deutschen Portfolios nicht sonderlich beliebt. Wir haben schon viel auch auf Kreditvergaben und sowas gesetzt, weil es stabile Cashflows gebracht hat. Also vor dem Hintergrund, ich wäre schon entspannter gewesen. Klar, man schaut nochmal rein, gibt es jetzt irgendwie Änderungen, dass man sagt, grundsätzlich die eigene Brille auf dem Kapitalmarkt ist eine andere geworden. Ja. Und man schaut eher, also strategisch sollte es weiterhin passen, wenn nicht, passt man das schon an, aber man guckt eher, ob es taktische Chancen gibt. Da gab es ja ein ganz schönes Beispiel, letzte große Chance war auch das mit Novo Nordisk, mit der Abnehmspritze. Mhm. Und da gab es dann immer mehr Anbieter und da hat der Markt ja alles, was rund um Fettleibigkeit war, abverkauft. Weil nie wieder wird irgendjemand Gelenkprobleme haben, Diabetes gibt es nicht mehr. Deswegen müssen ja alle Aktien dieser Unternehmen fallen, jetzt mal so überspitzt gesagt, einfach weil jetzt jeder gesund und athletisch ist. Dem war nicht so, deswegen gab es auch gute Chancen. Das ist ja immer so. Es gibt immer Chancen und Risiken. Jetzt gerade wenn der Markt stark verkauft, ist auch Warren Buffett,
ja, ein
großer Fan, der sagt ja immer, dass du investieren sollst, wenn der Markt nervös wird. Und ich bin auch gespannt, also nächste Reporting wieder sein Portfolio aussehen wird.
Das ist echt gespannt, weil also wenn man das sich anschaut, also bevor das Ganze losging, hat Warren Buffett ja unfassbar viel verkauft und hat unfassbar viel Cash jetzt gerade. Ja. Ich weiß jetzt nicht, also genau, wie was er jetzt gekauft hat.
Ne? Also wenn es jemand genutzt hat, dann wahrscheinlich er. Und deswegen werden wahrscheinlich taktisch geschaut, wo wir reingehen, ob wir dann Equity Risks jetzt neu eingehen. Also stay invested ist schon meistens so, dass es lohnt, im Markt zu bleiben. Das
wären jetzt keine Panikverkäufe.
Nee. Das ist nur knifflig mit Beleihungen des Portfolios, deswegen darf man da nicht so aggressiv Kredite drauf aufnehmen. Aber es hätte jetzt nicht zu Notverkäufen geführt. Man hätte halt nur geschaut, ob es mit einer gewissen Cashquote oder weitere Beleihung von Vermögensgegenständen, ob Nachkäufe sich lohnen, wenn die Investmentthese von irgendeiner Aktie weiterhin stimmt oder von irgendeiner anderen Company.
Ja, wobei so eine Investmentthese für eine Aktie auch irgendwie auch schwierig zu beurteilen sind, wenn jetzt hier wirklich so eine großen Marktschwankungen stattfinden.
Das ist das Problem. Vor allem, also für mich ist so Halbleiter super spannend, ist ein Riesenthema, künstliche Intelligenz etc. Und einfach die Digitalisierung der Welt, säkularer Trend, aber nichtsdestotrotz. Und da finde ich es auch mal spannend, wenn du jetzt nicht auf einen Player gehst, der Best-in-Class Automotive, wie jetzt Infineon ist, oder Gaming wie in Nvidia, sondern auch früher in der Supply Chain, in der ASML oder sowas. Ganz spannende Aktie, die ich mir gerne anschaue. Aber selbst da ist es halt schwierig, eine Prognose abzugeben. Klar, das Unternehmen wird es noch geben in einigen Jahren, aber du weißt halt nicht, wie die nächsten Jahre aussehen. Aber so wie du sagst, ist halt sehr, sehr schwierig, da Prognosen abzugeben. Und da ist halt auch die Herausforderung, dass gerade bei den Aktienmärkten viel Wachstum eingepreist war. Also gerade nach vorne hast du hohe prognostizierte, selbst nach vorne immer noch hohe prognostizierte Kursgewinnverhältnisse, wenngleich schon Wachstum eingepreist war. Und dieses Wachstum, es tut halt weh, wenn du jedes Jahr 200% wächst und dann nur 180, da wächst du immer noch viel, aber dann ist dein Preis zu teuer. Und das ist halt gerade so ein Thema, was sehr, sehr schwer ist. Deswegen würde ich gerade eher auf defensivere Titel, also gerade Healthcare finde ich, wie gesagt, spannend, eher auf sowas setzen oder halt auf Titel, die langfristige Champions sind, eine einzigartige Marktposition haben oder halt auch zum Beispiel für die Tech-Infrastruktur notwendig sind. Ich habe es ja völlig losgelöst, ob jetzt eine Microsoft mehr oder weniger Umsatz macht oder eine Apple mehr oder weniger Umsatz macht. Ich glaube, Cybersecurity brauchen trotzdem alle, da werden sie nicht sparen, weil sonst geht es ja doppelt schlecht. Das ist halt eher da ansetzt, einfach so Infrastrukturthemen, die notwendig sind.
Ja, genau, wir haben jetzt ein bisschen sehr über verschiedene Branchen gesprochen im Aktienumfeld. Gehen wir mal in den Private Market, weil Private Market haben wir ja auch gerade gelernt, ist ein großer Teil von den Portfolios der institutionellen oder Family Offices. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand auf dich zukommt, hey Robin, Ich würde jetzt gerne mal in diesen Private Market einsteigen, zum Beispiel im Private Equity. Was wäre da so deine Reaktion jetzt aktuell im Marktumfeld?
Also grundsätzlich entkoppeln kann sich Private Equity auch nicht von der Gesamtwirtschaft. Also wenn wir jetzt da in eine Rezession reinrutschen und es 4-5 Jahre richtig mies aussieht, dann wird Private Equity jetzt auch nicht extrem starke Returns erzielen. Nichtsdestotrotz, gerade in Krisensituationen, angespannten Situationen, da hat Private Equity sehr, sehr gut im Vergleich zu Public Equity performt. Also wir hatten die letzten 25 Jahre rund 5 Krisen, jetzt mal Trump außen vor genommen, hat irgendwie die Global Financial Crisis, Euro-Schuldenkrise, Corona, dann den Inflationsanstieg, den starken oder auch die Dotcom-Bubble. Und da hatten wir durchschnittlich pro Krise eine 8%ige Outperformance von Private Markets im Vergleich zu Public Markets. Ich habe so lange gebraucht, bis ich zum Punkt gekommen bin.
Ja, overall war die Outperformance über alle Krisen hinweg.
Genau. Und das heißt, du hast eine gewisse Outperformance, liegt daran, dass du zum einen deutlich langfristiger investierst. Am Aktienmarkt ist ja schon teilweise sehr, sehr nervös, steigt ein, will schnelle Gewinne machen. Beim Private Markets hat man eine langfristige Strategie, also eine langfristige Buy-and-Build-Strategie. Man kauft irgendwie den Marktführer für Tiernahrung in Deutschland und kauft sich dann irgendwie ein Portfolio zusammen über Gesamteuropa.
Ja.
Und verkauft es dann mit einer Wertsteigerung, indem man Synergien genutzt hat. Und es ist ein ganz, also deutlich langfristigerer Ansatz. Und man ist nicht von den Schwankungen am Kapitalmarkt, ist man nicht ausgesetzt, man hat auch nicht den ganzen Reporting-Druck, dass man quartalsweise reporten muss und die Aktie dann 20-30% schwankt, wenn die Zahlen nicht so gut sind. Und man hat eine Interessensgleichschaltung vom Manager. Weil da ist auch der große Unterschied bei, ist letztendlich auch nur ein Unternehmen, wie wenn ich in eine Börse investiere. Aber der Private Equity Manager, der möchte ja, ist meist ein Unternehmer, ist jetzt keine Heuschrecke, sondern eher so der Hemdsärmelige, der mit reingeht. Und, oder bei vielen, es gibt natürlich auch Heuschrecken, aber es gibt auch viele Private Equity Manager, die nachhaltig das Unternehmen noch erfolgreicher machen wollen und auch auf hochprofitable Unternehmen gehen, die sagen, wir schaffen gemeinsam, denken da in 5-Jahres-Zyklen und nicht in 3-Monats-Zyklen. Und so kann man gerade bei schwierigen Marktphasen, die häufig besser überstehen. Du hast eine Interessensgleichschaltung, weil der Manager verdient mehr Geld, wenn das Unternehmen sich gut entwickelt und er hat halt eine Mehrheit. Also er hat wirklich, kann strategisch sagen, ich bleib da länger drin oder ich stoße es jetzt ab. Und du bist halt mehr im Driver-Seat. Durch das ist gerade Private Equity, kann schon spannend sein in solchen Marktphasen und gibt alleine auch wegen den selteneren Preisfindungen eine gewisse Stabilität. Man kann zwar von schon regelmäßigen Preisen sprechen, da viele Fonds monatlich neue Preise veröffentlichen. Das hat aber trotzdem noch ein bisschen einen volatilitätsreduzierenden Einfluss. Und so last but not least, du hast oft auch weniger zyklische Branchen. Also ich hätte es vorher gesagt, irgendwie Basiskonsumgüter, Healthcare oder sowas oder Versorger, das sind alles Branchen, die Private Equity ganz gut finden. Hm. Oder halt auch so klassisch Technologieinfrastruktur. Gerade irgendwie im Infrastruktur-Private-Equity-Bereich Rechenzentren oder so etwas. Ist halt relativ stabil, du hast teils höhere Cashflow-Profile, gerade irgendwie bei Infrastruktur-Investments. Das heißt, man kann es schon hinbekommen, dass man weniger Drawdowns sieht in so Phasen und eine bessere Performance. Also Historie kann man natürlich nicht nach vorne schreiben, aber je breiter diversifiziert, desto besser. Also es schadet meistens einem Portfolio nicht, wenn man über Assetklassen hinweg investiert hat. Aber also auch, muss ich auch dazu sagen, wenn es die Welt untergeht, das ist jetzt nicht so, dass es Assetklassen gibt, die da komplett...
Die den Weltuntergang überstehen.
Ja, also die da gar nicht beeinträchtigt werden. Aber die Historie hat gezeigt, dass es da schon eine positivere Wertentwicklung gab als bei Public Markets.
Du hast sie gerade schon mal quasi in deiner Antwort angerissen. Aber jetzt auch nochmal direkt die Frage, also pushe ich eher mit Private Equity Performance oder hole ich mehr Stabilität rein?
Beides. Du hast die Möglichkeit, das geht ja eigentlich nicht. Mhm. Das habe ich auch in meiner Banklehre gelernt, vor einigen Jahren.
Ja.
Es gibt ja immer so die 3 Seiten des magischen Dreiecks beim Anlegen. Das ist einmal Rendite, Risiko und Liquidität. Und bei der Asset-Klasse, gerade Private Equity, schafft man es halt, die Rendite-Chance zu erhöhen bei gleichzeitig rückläufigem Risiko. Einfach durch die Diversifikation, weil letzten Endes ein breit diversifizierter Private Equity Fonds investiert ja auch nicht nur in ein Unternehmen. Das ist natürlich nochmal was anderes, ein Single Investment, aber du investierst ja auch sehr breit, teilweise bis zu 100 verschiedene Zielunternehmen.
Ja.
Aber es geht alles ganz klar zu Lasten der Liquidität. Das muss man sich auch immer bewusst machen. Alternative Investments sind in aller Regel semi-illiquide, also ich sag meistens gar nicht semi-liquide, weil an sich sind es langfristig orientierte Investitionen. Es gibt zwar mittlerweile Evergreen-Strukturen, also mit Rückgabemöglichkeiten, aber wenn wirklich die Welt untergeht und jeder verkaufen möchte, dann kann man auch nicht von heute auf morgen seine gesamte Position abstoßen.
Hm. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar haben wir je nach Präferenz 3 Beispielportfolios vorbereitet. Bevor wir die mit euch teilen oder du mal so ein bisschen was erzählst, wie die aussehen können, nochmal ein interaktiver Part in die Runde. In welche Anlageklassen habt ihr denn bisher investiert? Was ist bei euch in eurem Portfolio vorhanden? Warten hier auch wieder ab, bis wir so bei 40 Stimmen ungefähr sind. Sind es bei 31, also gerne weiter abstimmen. Gut, auf Platz 1 mit 22% Aktien-ETFs, Platz 2 Sparkonto, Kontoguthaben, ganz klassisch, 16%. Das ist natürlich auch die Frage, wie es vor anderthalb Monaten aussah, tatsächlich. Mhm. Also mal da so im Vergleich, Krypto stark auf 15% auf Platz 3, Private Equity bereits auf Platz 4 mit 13%, dann Immobilien 8%, Anleihen 7%, Infrastruktur 7%, dann Sonstiges und dann Hedgefonds. Spannend auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Abstimmen. Kommen wir zu den Beispielportfolios, die wir mal gebildet haben. Robin, willst du uns da mal einmal durchführen?
Klar, gerne. Also wir haben uns mal überlegt, wie sieht im ersten Schritt, also ausgehend von einem defensiven, ein sehr langweiliges Public Market Portfolio aus. Und wie könnte man denn sein Portfolio allokieren, um eher Richtung einer Family Office nahen Allokation zu kommen? Und im Nachgang, wie gesagt, die Präsentation wird auch rumgeschickt, wir haben da auch so Breakdowns, ich weiß gar nicht, ob es hier drin sind, wie sich denn das Renditeziel
verändert. Es gibt im Nachgang für jeden das E-Book sogar.
Perfekt, noch besser. Und da stehen auch diese Portfolios drin und da sieht man dann auch nochmal mit mehr Infos, wie sich genau die Beimischung auswirkt, einmal auf die Zielrendite, die erwirtschaftet werden kann anhand von Zielwerten, die wir auch im Anhang der Präsentation haben und auch wie sich die Volatilität und die Liquidität verändert. Und wir haben ausgehend jetzt von einem sehr defensiven Portfolio, wo 50% Cash-Allokation hat, wenngleich wir gelernt haben, dass es keine Asset-Klasse ist, über 25% Unternehmensanleihen, 25% Aktien, also ein sehr, sehr liquides Portfolio, wo da halt irgendwie unter 5% Zielrendite liegt, einfach durch den sehr, sehr hohen Cash-Anteil. Und haben dann mal beigemischt, also in Anlehnung an die klassischen Family Office Portfolios. Wir haben Aktien erhöht, also stärker in Equities, weil du höhere Zielrenditen hast. Da bist ja Aktienmarkt in den USA ein bisschen dynamisch, aber in der Breite kannst du immer von 7-8% Zielrendite sprechen. Das zulasten von Unternehmensanleihen. Und dann die Liquidität auch deutlich runtergefahren. Aber dafür auch mal Alternatives beigemischt. Und zwar Private Debt, Infrastruktur und Private Equity. Das führt im Ergebnis dazu, dass zwar die Zielrendite sich erhöht und auch die Diversifikation wird deutlich besser, aber das Portfolio wird ein bisschen illiquider. Das ist aber so ein klassisches Portfolio. Wir werden häufig gefragt, wie viel Private Markets sollen wir denn investieren und es reicht auch, wenn ich ETFs habe. Es macht keinen Sinn, in entweder oder zu denken, sondern es ist als Beimischung gedacht. Also sagen, man kann klassische entweder Cash-Positionen oder auch Aktienpositionen zu Lasten von Public Markets denken, aber man sollte es nie als Entweder-Oder denken, weil dann kommt man ja wieder weg von der Idee, dass man ein Portfolio stabiler aufstellt mit einer höheren Renditechance. Und last but not least, ein deutlich dynamischeres, also bei den mittleren sind wir, glaube ich, zwischen 7-8% Zielrendite, also klassisches Aktienportfolio mit weniger Schwankungen, das heißt, war genau das Ziel, mal irgendwie die Zielrendite den Aktienmarkt zu, also die Rendite am Aktienmarkt zu erwirtschaften, aber das geht durch die Beimischung von Alternatives, kann man die durchschnittliche Zielrendite des Aktienmarktes anstreben, aber muss weniger Volatilität in Kauf nehmen. Und last but not least, da ist man in einer zweistelligen Zielrendite, da sind wir sehr, sehr stark auf Equity-Investments gegangen. Also wir haben gar keine Anleihen mehr drin. Wir haben 75% Eigenkapital-Investments. Und die Hälfte davon in Aktien, also börsengehandelt. Die andere Hälfte in Private Equity, also nicht börsengehandelt. Cash auf ein Minimum runtergefahren und haben dann zusätzlich noch als bisschen stabilisierende Anker einmal Infrastruktur und Private Debt eingebaut. Weil gerade eine Private Debt von der Charakteristika kann auch immer spannend sein, einfach durch die Cashflows und durch eine etwas höhere Liquidität als jetzt irgendwie Private Equity als Beispiel.
Über was für einen Anlagehorizont reden wir hier bei den Portfolien?
Grundsätzlich immer 5 Jahre plus. Also würde ich immer bei einer Allokation, wenn ich mir Gedanken mache, würde ich mal die nächsten 5 Jahre planen. Das ist alles darüber hinaus ist schwer absehbar. Aber da weiß man auch, plane ich jetzt irgendwie eine Immobilieninvestition oder irgendeine größere Anschaffung. Und dann weiß ich auch, wie viel ich denn wirklich ja, semi-liquide oder illiquide investieren kann.
Ja.
Und dann kann ich halt auch voll die positiven Aspekte eines Private Market Investments ausspielen. Das macht ja keinen Sinn. Das ist so mein Hausbeispiel, das hast du schon, glaub, 10-mal gehört. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir irgendein sanierungsbedürftiges Haus, ich möchte das Baugrundstück haben, da selber eine Projektentwicklung machen und ich kaufe mir das Haus, nehme dann Generalunternehmer und sage, hey, reiß das mal ab. Und er sagt, okay, ich brauche aber 3 Jahre, ja, bis du es verkaufen kannst. Sag ich, ja, klar. Und dann frage ich nach 7 Monaten, 8 Monaten, wenn gerade nur eine Baugruppe da ist, wenn überhaupt. Ich sage, und, können wir verkaufen, habe ich jetzt den Gewinn erwirtschaftet, den ich angestrebt habe. Und es funktioniert halt nicht. Und genauso ist es mit Private Markets auch. Es soll ja ein Unternehmen langfristig noch erfolgreicher gemacht werden, als es schon ist. Gerade in den klassischen Buyout- und Growth-Cases, wo du ja schon erfolgreiche Unternehmen hast, die einfach noch stärker werden sollen in ihrer Positionierung, vielleicht raus aus der Nische, internationalisieren, Wettbewerber kaufen. Es geht nicht von heute auf morgen. Deswegen sollte man schon immer
ein bisschen Zeit mitbringen. Ja, Robin, erstmal vielen Dank an der Stelle und wir spielen den Ball jetzt gerne zu euch. Wir sehen, es sind schon 4 Fragen eingetrudelt. Schreibt euch gerne die Fragen von der Seele, sei es zum Thema Private Market, sei es zum Thema Kapitalmärkte. Jetzt seid ihr sozusagen dran.
Machst du oder Fragen?
Ja, ich würde das auf jeden Fall machen. Also ihr könnt dann auch Fragen in dem Fragentab gerne hochvoten. Fangen wir mit dem André an Start hier. Equity Flex in Euro versus Dollar Tranche. Wie ist der Unterschied, Euro-Dollar zu bewerten? Aktuell steht die Euro.
DE haben wir, genau.
DDE-Tranche besser da. Also es geht um ein Produkt, was bei uns auf der Plattform ist. Das ist der US Equity Flex von der Ferry AG. Einmal soll zur Einordnung. Robin, schieß gern los.
Oh, Detail, ich könnte tippen, ich kann es gar nicht genau sagen, weil ich habe die US-Dollar-Tranche nicht auf dem Schirm. Wir haben, und ich unterstelle mal, dass es die gleiche ist. Da ist nur auch wichtig der Vergleich. Wir haben die E-Tranche, das ist die institutionelle Euro-Tranche, weil da gibt es auch noch einen Unterschied von der Performance. Also ob man die Retail-Tranche mit der institutionellen Tranche vergleicht, weil unsere Tranche deutlich weniger Gebühren hat, als die normal erwerbbar ist. Das nur vorweggeschickt. Und ansonsten, du hattest über die Option, ich überlege jetzt gerade, woran das liegen könnte. Wahrscheinlich durch den Hedge. Also wenn ich in US-Dollar allokiert wäre und meine Währung Euro ist, dann hat der US-Dollar ja an Wert verloren gegenüber dem Euro, weil der Euro aufgewertet hat, einfach durch die Unsicherheiten in den USA. Und dann wäre es naheliegend, dass ich einen Währungsverlust erleide. Das wäre jetzt meine Begründung, warum das so ist. All the time müsste ich schauen, könnten wir uns bei dir melden. Aber ich würde es mal tippen, es liegt im Wesentlichen an dem Währungsverlust. Als Euro-Investor ist auch ein guter Punkt, also gute Frage. Ja. Wenn für dich die relevante Währung ist, also wenn dein Portfolio in Euro ist und du in Euro deine Rechnungen zahlen musst, dann ist auch immer relevant, weil jetzt hatten wir im Family Office tatsächlich, waren wir, glaube ich, 70% in US-Dollar allokiert, was im Zweifel gar nicht so gut ist. Also kannst du mal Glück haben, aber halt auch mal Pech, weil wenn dann du die Währungsdifferenzen hast und dein Portfoliowert wird dir in Euro angezeigt, dann kann eigentlich es kann auch sein, dass der Markt sich positiv entwickelt, du aber trotzdem im Minus bist oder nicht vom Fleck kommst, einfach nur durch das Währungsrisiko. Das ist auch noch ein guter Punkt. Aber da können wir gerne im Nachgang noch eine Antwort liefern, Audetail.
Machen wir auf jeden Fall. Die nächste Frage geht tatsächlich so ein bisschen auch wieder in die Richtung. Würde es auf der Plattform auch den europäischen Equity Flex der Ferry geben? Und würde dies im Hinblick auf eine Diversifikation vom US-Markt Sinn machen?
Wir haben uns noch nicht final entschieden, ob wir den Euro Equity Flex nehmen. Wir werden auf jeden Fall die nächsten 2 oder 2,5 Wochen ein neues Produkt von der Ferry bei uns anbieten. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Ich hoffe, Hendrik nickt auch. Es wird demnächst kommen, ist auch wieder eine institutionelle Tranche, auch wieder mit einer Optionskomponente. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn. Also ich selber bin ausschließlich in ETFs investiert, also plus diese Volatilitätsprodukte, die finde ich auch spannend. Ich selber habe gar kein MSCI World mehr. Also ich bin nur S&P 500, auch ein Equal Weight. Ich habe schon Eurostoxx 600, habe ich vor einer Weile gekauft. Ich habe auch direkt Emerging Markets, Japan habe ich direkt investiert. Also klar, es macht immer Sinn. Das war eine große Diskussion, da erinnere ich mich noch. Ich war Anfang dieses Jahres bei einem volkswirtschaftlichen Ausblick von Goldman. Die finde ich immer sehr spannend. Da war auch eine Riesendiskussion, wird denn USA weiterhin die Vormachtstellung haben? Also jetzt auch mit Blick auf einmal die Wirtschaft zum einen und zum anderen auch von der Aktienperformance, weil die USA hat zwar höhere Bewertungen, hat aber trotzdem, gut mit Ausnahme von Indien, aber trotzdem immer die Märkte outperformed. Und da war Goldman sich relativ sicher, ja, es wird auch weiter so sein. Das aktuell sieht es ja eher nicht so aus. Deswegen macht es immer Sinn, auch über Regionen hinweg zu diversifizieren.
Vielen Dank für die Frage. Was hältst du von Commodities und wie genau allokierst du in diese Asset-Klasse?
Vielen Dank, Franco, ehemaliger Unicredit-Kollege. ich selber kenne mich da nicht so gut aus. Also bei Commodity-Investments, es kommt gerade im Family Office, gibt es ja viele, die kommen irgendwie aus der Commodity-Trading- oder rohstoffnahe Unternehmen-Seite und die haben da auch Ahnung. Und die haben da auch so ein Bias, dass sie da investieren wollen. Ich sehe es auch bei vielen, also jüngeren Unternehmern, die jetzt geexitet haben, selber mit einem Venture Capital Case, die sind meistens auch überallokiert in Venture Capital. Grundsätzlich machen Commodities Sinn. Ich würde jetzt auch mal jetzt Silber und Gold irgendwie drunter subsumieren. Finde ich gut, ein Bestandteil. Die kannst du entweder einfach über das XAU, ist meine ich da das Kürzel, das verbriefte Gold, wo man trotzdem die Vorzüge hat von einem steuerfreien Verkauf. Ich meine, XAU ist es. Also so würde ich es allokieren oder physisch. Also es gibt schon einige Personen, das hatten wir auch, physisches Gold, das kannst du in den Tresor legen und dann dir jetzt trotzdem ins Depot einbuchen. Und sonst kann man Commodities, da kann man auch richtig viel traden. Ich persönlich finde es halt sehr schwankend, mit was manche gut gefahren sind halt gerade irgendwie so seltene Erden oder sowas. Absolut spannend, also auch säkuläres Thema, bin ich nicht so drin, aber es gibt schon einige Möglichkeiten, wie man da investieren kann. Also einmal physisch, ich glaube auch so Themen-ETFs können spannend sein, dass man da breit reingeht.
Habt ihr Commodities im Family Office gehabt?
Nur Gold.
Nur Gold, okay. Dann die nächste Frage. Wann nehmt ihr Anleihen statt nur Aktienanleihen auf? Spannend. Also spannende Frage.
Das haben wir uns tatsächlich angeschaut. Also ich habe mir viele so hybride Produkte angeschaut. Aber unsere Idee ist, wir wollen dann mit Now jedem auf der Plattform Mehrwert bieten, indem wir Produkte anbieten, die normalerweise sehr schwer erwerbbar sind. Deswegen den US Equity Flex, den gibt es zum Beispiel, auch bei fast jedem, also beim Broker des Vertrauens nicht, aber bei jeder Online-Bank, aber halt nicht diese Tranche, die wir anbieten. Weil wir eine institutionelle Tranche anbieten, wo erst ab 1 Million Euro investierbar ist. Und das ist so der klare Mehrwert bei uns. Man partizipiert von einer günstigeren Kostenstruktur, also günstigeren Total Expense Ratio. Und genau dasselbe bei Anleihen. Ich habe mir da einige Anleihen angeschaut mit höheren Minimums, aber da war das Interesse nicht so groß. Wir haben aber als Pendant dazu quasi die Private Market Anleihe in Form von Private Debt auf der Plattform jetzt aufgenommen. Da hat man ein gewisses Premium in der Rendite, also eine höhere Zielrendite bei einem ähnlichen Risiko. Also man ist auch in der Kapitalstruktur im Fremdkapital, also ist gläubiger. In dem Bereich werden wir unser Angebot im ersten Halbjahr mit wahrscheinlich noch zwei weiteren Strategien, mit zwei neuen Asset Managern ausbauen. Im Bereich Private Debt. Anleihen steht gerade nicht auf der Roadmap bei uns.
Aber grundsätzlich, wenn ihr Bedarf habt oder wenn ihr Produktideen habt, die ihr gerne bei uns auf der Plattform hättet, schreibt uns super gerne und wir prüfen die, ob wir die auf die Now-Plattform nehmen und umsetzen.
Könnten wir eh mal wieder machen. Absolut. Produktumfrage.
Die nächste Frage. Wie sieht das hier mit? Ah, okay, also die Frage bezieht sich darauf, dass wir die Verteilung gezeigt haben, 42% Private Market, 58% traditionelle Assets. Wie sollte ich es als, ich sag mal, Privatanleger machen? Amateur würde ich gar nicht sagen, sondern als Privatanleger machen. Und wie kann ich mich da aufstellen? Wir haben ja die Beispielportfolios gezeigt, wie man es sich allokieren kann, je nach Risikotyp. Aber Robin, wie würdest du die Frage beantworten?
Ja, schwer zu sagen. Also wir beraten ja nicht. Ich würde mir an deiner Stelle, du solltest dir klar Gedanken drüber machen, was für ein Renditeziel hast du, was für eine Risikotragfähigkeit und dann dementsprechend dir das Portfolio aufstellen. Also wir sagen so grob, dicker Daumen, keine Ahnung, 20, lass es bei so einem langfristigen Anlagehorizont auch mal 30% sein, Allokation in Private Markets. Darüber hinaus, also wirklich jetzt irgendwie auf 42% zu gehen, gut, wenn man da alles noch reinrechnet, ich meine, Immobilien wurden da auch reingerechnet, dann kann man das machen, aber jetzt so die drei wesentlichen Alternative Asset Klassen mit Private Debt Infrastruktur und Private Equity, da kann man so bis zu 20, wenn man sagt, wirklich langfristig, brauch's nicht, du hast ja geschrieben, unabhängig einer Sicherheitsreserve, kann man da auch auf 30% gehen, aber ich würde trotzdem eher liquide bleiben, falls man dann doch mal was braucht.
So, kommen wir zum nächsten. Was sind die drei größten Risiken und die drei größten Chancen konkret für den UBS Evergreen Private Equity Fonds, den man bei uns auf der Plattform investieren kann? Wie gut dient er als Beimischung zu einem starken Real Estate geprägten Portfolio? Grüße in die Schweiz.
Schön Grüße zurück in die Schweiz. Die größten Risiken. Also bei Private Equity Funds hat man sehr, sehr ähnliche Risiken wie am Aktienmarkt. Also klar, das Unternehmen hat politische Risiken, das Unternehmen spezifische Risiken, man hat zum Beispiel auch Währungsrisiken, also die Wechselkursschwankungen, also die klassischen Risiken eines Eigenkapitalinvestments. Was dazu kommt, ist immer noch bei jedem Private Equity Fund, weil es ein aktiv gemanagter Fonds ist, das Managerrisiko. Und mit der UBS haben wir da einen Partner an der Seite, sind wir auch sehr stolz, dass wir mit denen jetzt schon fast 2 Jahre zusammenarbeiten, der einen sehr langen Track Record hat und auch sehr, ich würde sagen, umsichtig investiert. Das spricht klar dafür, ist breit diversifiziert, auch in dem, was sie tun. Aber ein Managementrisiko gibt es natürlich immer, das man nicht außer Acht lassen darf, und ein Liquiditätsrisiko. Auch beim ESF, also bei dem Evergreen Secondary Fund, der kann nicht uneingeschränkt zu 100% morgen veräußert werden. Da gibt es auch gewisse Liquiditätsmechanismen, also die Lock-up-Periode, in der das Kapital gesperrt war, die ist abgelaufen, aber braucht trotzdem immer, also man hat immer 90 Tage Noticing Period zum Quartalsende, und dann gibt es gewisse Liquiditätsereignisse, also wenn es doch die Welt zusammenbricht, dass auch der Fondsmanager sagen kann, ich nehme jetzt keine Anteile mehr zurück. Einfach um, also als Anleger findet man das vielleicht doof, wenn man raus möchte, aber so die Erfahrung von mir ist, man soll es als Anleger eigentlich gut finden, dass man nicht mehr raus möchte, weil es soll ja nur das Portfolio und die anderen Anlegenden sollen geschützt werden, dass man jetzt nicht über irgendwie ein Fire Sale das Portfolio zu viel, viel zu günstigen Preisen rausschießt. Das ist gerade bei einem Secondary, das ist, finde ich, sehr spannend. Das ist jetzt gerade auch noch spannender, also da auch Trump sei Dank, bei einer Secondary-Strategie. IPOs werden schwieriger. Man hat ja eine Company nach der anderen, hat er gesagt, sie sagen jetzt ein IPO ab. Gerade im Larger Buyout-Segment, wo halt IPO, also ein IPO oft die einzige Exit-Möglichkeit ist. Gerade da gibt es ja immer weniger Möglichkeiten. Gibt kein IPO, dann, wenn jetzt irgendwie eine Blackstone schon ein unfassbar riesiges Investment getätigt hat, irgendwie in zweistelliger Milliardenhöhe, das dann weiter zu verkaufen, da wird die Luft irgendwann dünn und da kommt dann die Chance für Secondary-Transaktionen. Also das ist so die, da ein bisschen viel drüber gesagt, größte Chancen. Also da auch Secondary, finde ich spannend gerade. Secondary-Strategie macht da absolut Sinn. Eine Chance ist einfach von dem Know-how, der Historie und der Management-Erfahrung von der UBS zu partizipieren. Einfach Zugang zu bekommen zu einer bewährten Strategie von einem soliden Team, jetzt auch nach dem Zusammenschluss bei der UBS zwischen Wealth Management und Asset Management haben die fast 300 Milliarden allokiert. Als LP, also einer der größten LPs global. Das ist schon ein großer Player, sieht einen guten Dealflow. Und der Evergreen Secondary ist auch sehr breit gesteuert, also gestreut als Multi-Manager-Lösung.
Ich glaube, das war eine ausführliche Beantwortung der Frage.
Was meinst du?
Machen wir hier mal direkt weiter. Kleiner Sneak Peek. Welche Produkte werden als nächstes bei euch eingeführt? Du hast ja gerade schon gesagt, es wird ein neues Produkt der Ferry kommen.
Also ein Vola-Produkt haben wir gerade, ein Vola-Produkt haben wir gerade im Onboarding. Wir haben zwei von einem bestehenden Asset Manager, also Ferry, wir haben von zwei neuen Asset Managern zwei Private Debt Strategien im Onboarding. Wir haben mit einem neuen Asset Manager eine Private Equity Strategie im Onboarding. Wir haben ein Multi-Alternative, auch mit einem neuen Asset Manager, das heißt, er investiert in verschiedene Alternatives. Dann haben wir nochmal Private Equity mit einem neuen Asset Manager und Infrastruktur und neuen Asset Manager. Also dieser kommt viel. Liegt auch dran, dass es mit LTIF, also sind alle, also fast alle Fonds von uns sind unter LTIF strukturiert. Das sind die, hat sich der Regulator, ist schön, dass es das Rahmenwerk gibt, aber der hat sich so ein Dreivierteljahr lang Zeit gelassen, bis die finalen, die finalen technischen Daten, wie denn die Fonds umgesetzt werden müssen, veröffentlicht worden sind. Deswegen kommen jetzt alle erst dieses Jahr, nicht letztes.
Genau, also grundsätzlich, das ist alles so in der Pipeline, aber das kann halt auch noch jetzt von 3 Wochen bis 9 Monate dauern, bis diese ganzen Anlageklassen bei uns.
Ja, ich würde mal tippen, so 2, 3 Strategien jetzt noch im ersten Halbjahr. Das müsste realistisch sein. Und also über den Jahresverlauf kommt noch mal einiges. Und Venture Capital.
Und Venture Capital. Welche Assetklassen kann ich denn über Now erwerben? Und könnte ich über Now auch klassische Aktien investieren oder diese erwerben?
Bei uns gibt es gerade 6 verschiedene Assetklassen. Wir haben Private Equity, verschiedene Strategien, wir haben Private Debt, Infrastruktur, Hedge Funds, wir haben Volatilitätsstrategien und Aktienanleihen, die als Primärmarktemissionen mit unseren Partnern aufgelegt werden. Von Aktieninvestments sehen wir ab, einfach vor dem Hintergrund, weil wir wirklich einen Mehrwert bieten wollen durch den Zugang zu Investments, zu denen man normalerweise keinen Zugang hat. Und da gibt es Player, die machen das schon wahnsinnig gut.
dann, ihr bietet hier ein tolles Angebot für Privatanleger. Wie kommt das so bei den Profis an? Sieht man euch kritisch oder doch eher wohlwollend? Erstmal vielen Dank fürs Feedback.
Dankeschön.
Robin, du sprichst ja sehr viel mit den Institutionellen.
Sie finden es gut. Also jetzt einmal mit den Asset Management Einheiten und Private Market Anbietern. Die haben es bei sich mittlerweile ja wirklich auf allerhöchste Ebene, zumindest viele Asset Manager, als Ziel, Private Markets zugänglicher zu machen. Und da sind wir ein sehr, sehr guter Partner, über den man das für Retail zugänglich machen kann. Weil wir setzen ganz stark auf gute Produkte, deswegen auch auf führende globale Manager, haben dann sehr, sehr harte Kriterien, was bei uns auf die Plattform kommt. Das heißt, die finden es gut. Jetzt mit Blick auf Profis, ich unterstelle jetzt mal auch Profi-Anleger. Bei den Profi-Anlegern, die finden es recht neutral. Also ich finde die Idee ganz cool, die würden trotzdem nie bei uns ein Produkt zeichnen, weil es bei uns heißt es ja trotzdem die Trading-Gebühren, die gezahlt werden, die haben in aller Regel direkten Zugang. Aber die sehen es neutral, die finden es schön, dass sich was tut. Interessanterweise, also gerade wenn man jetzt mit Blick auf uns als Gesellschaft schaut, wir haben auch schon selber Private Equity in Form von Venture Capital aufgenommen. Bei uns sind fast ausschließlich Profis, sprich Family Offices und High Net Worth Individuals als Gesellschafter investiert. Das heißt, die finden den Ansatz schon sehr, sehr gut als Investment Case, weil sie sagen, das ist so die Zukunft, was wir machen, uns auch längst überfällig. Mit Blick auf Lösungen für sehr vermögende Menschen. Machen wir gerne. Wir haben Top-Produkte, also du investierst schon Hand in Hand mit Family Offices, jetzt gerade eine Partners, die vertreibt auch über Wealth Management Einheiten und auch das Produkt, das wir von der UBS anbieten, genauso wie irgendwie mit Moonfair, die ja selber auch das Produkt direkt an ihre Kunden vertreiben. Bei uns ist es sehr, sehr einfach zu investieren, aber man kann halt auch direkt über das Family Office investieren oder halt über die Private Wealth Management Einheiten.
So, kommen wir tatsächlich zur letzten Frage, die hier drin steht. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne rein. Wir haben noch 5 Minuten insgesamt für eure Fragen.
Vielleicht bei Chat noch.
Hier, genau. Wir können auch vorher noch mal kurz in den Chat schauen, ob hier Fragen sind. Ah, guck mal, deine Lautstärke schwankt.
Ich bleib vorne.
Kommen wir zu der Frage. Welche Vorteile bietet der Partners Group Private Equity Fonds gegenüber dem UBS Private Equity Evergreen?
Das sind unterschiedliche Strategien. Also der Partners Group ist ein Direct Investment Fund und setzt auch auf Primary Transaktionen, also unterschiedlicher geht kaum, auf Primary Transaktionen. Das heißt, die Partners Group als GP, als Fondsmanager, selektiert selber die Deals, geht in aller Regel als erster institutioneller Investor als Gesellschafter rein bei Unternehmen und versucht, die strategisch weiterzuentwickeln mit dem Management. Das heißt, du hast keine zusätzliche Vorhülle dazwischen, die sind im Driver's Seat und verkaufen das weiter. Eine UBS hingegen, die setzt auf Fund Investments, sie investiert nicht direkt in die Unternehmen, sondern in andere Manager, wie beispielsweise eine Partners Group, andere Private Equity Fonds, die hingegen auf Secondaries setzen. Das heißt, ein Secondary wäre jetzt, wenn eine Partners Group investiert hat und sagt, ich möchte jetzt das Investment returnen.
Ich wollte gerade sagen, willst du nicht mal anhand von zum Beispiel von Breitling mal durchexerzieren?
Ah, genau, das ist spannend. Da war CVC, also auch ein bekannter Private Equity Fonds, ist da mehrheitlich reingegangen, also ein Direct als Lead Investor.
Also in Breitling, die Uhrenmark, die sagt euch sicherlich was, dort hält die Partners Group.
Genau, also die sind eingestiegen als Lead Investor in der CVC, eine Partners Group war Co-Investor und dann nach ein paar Jahren wollte CVC raus. Und dann hat Partners Group die eigene Beteiligung, weil sie hinter der Investment-These stehen, haben sie ihre Beteiligung aufgestockt. Sprich, die haben die Anteile von CVC als Secondary erworben und sind jetzt der Mehrheitseigentümer und bringen das Unternehmen voran.
Du kannst ruhig weiter.
Soll ich machen?
Nee.
Ich hoffe, es hat gepasst. Also das ist so der Unterschied. Das heißt, Vorteile, du bist einmal direkt investiert. Achso, guter Punkt. Du bist direkt investiert und der Asset Manager hat direkt Zugriff auf das Portfolio. Du hast auch weniger Blind Pool Risk, weil du weißt halt jetzt schon direkt, was in dem Portfolio drin ist. Manchmal sind, wenn du in Zielfonds investierst, die ein bisschen zurückhaltend bei Fund-of-Fund-Investments. Und hat einen sehr, sehr guten Track Record, hat eine UBS auch. Ist eine komplett unterschiedliche Strategie. Das sind unterschiedliche Strategien. Viele sehen es als Vorteil, wenn man als Lead-Investor direkt investiert ist, wenn man näher am Investment dran ist.
Also auch die Möglichkeit, innerhalb der Anlageklasse Private Equity zu diversifizieren.
Klar.
Strategieübergreifend.
Genau.
So, dann ein bisschen App-Feedback. Wie sieht es mit der App-Weiterentwicklung aus? Ihr seid bei Fragen immer super schnell. Danke. Aber manche Fragen entstehen überhaupt nur durch Fehlfunktionen der App. Zum Beispiel sieht man die alten Gesprächsverläufe nach einem Update der App jeweils nicht mehr.
Das sind, also super, super Punkt. Vielen Dank. Wir sind laufend an der Weiterentwicklung dran. Wir haben jetzt auch kürzlich unser Entwicklerteam deutlich vergrößert. Also verdoppelt tatsächlich, um da deutlich schneller reagieren zu können auf Feedback. Das mit dem Update wusste ich, also bei Updates, dass da der Gesprächsverlauf rausfällt, wusste ich tatsächlich nicht. Sowas auch immer super gerne spiegeln, also über Operations oder auch gerne mir direkt schreiben, dass wir das weitergeben können, weil das ist schon super wichtig. Also wir entwickeln unsere App weiter, nutzerbasiert, feedbackbasiert. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das Feature, wir sagen, sehe ich auch so, viele unserer Nutzer finden das wichtig, dann ändern wir das auch so schnell, wie es geht und priorisieren das hoch. Also genauso planen wir, ich spreche da mit unserem CPO alle 2 Wochen und genau anhand von so Feedback, wenn was häufiger vorkommt, wird es höher priorisiert. App-Weiterentwicklung setzen wir gerade stark drauf. Es werden wirklich echt coole Features, also neue Möglichkeiten, Geld einzuzahlen, auch wie, die Art, wie man investiert und was für Möglichkeiten für Investments es gibt. Da wird sehr, sehr viel kommen. Da haben wir sehr, sehr viel in der Pipeline. Sind wir laufend dran, aber deswegen Isabel immer gerne schreiben, wenn es da Feedback gibt. Das nehmen wir uns sehr zu Herzen und es fließt auch ein in die App-Weiterentwicklung.
So, das war die letzte Frage. Ich gucke gerade mal in den Chat. Warum gibt es kein Kundenwerben-Kundenprogramm? Doch, gibt es, Sven, wenn du in der App auf dein Profil gehst, dort findest du deinen persönlichen Code. Dort erhältst du 50 Euro und den du wirbst, erhält auch 50 Euro. Das gibt es in der App, das Kundenwerben-Kundenprogramm.
Stimmt, der rechte Reiter.
Das ist der rechte Reiter, genau. Und rechts eine Frage ist noch schnell eingetrudelt. Was haltet ihr von Oaktree bzw. deren Funds bereits eventuell Erfahrungen gesammelt?
Die machst du.
Ich habe keine Erfahrung mit Oaktree
bisher gesagt. Ich auch nicht, kann ich auch nichts zu sagen.
Daher eine sehr kurze Antwort, David. So, wir sind bei 19 Uhr angekommen. Wir hoffen natürlich, euch hat's gefallen. Robin, erstmal von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Wenn irgendwie jetzt im Nachgang noch Fragen aufkommen, schreibt uns lieben gerne an hello@investnow.com.
Oder direkt.
Oder direkt. Gerne,
irgendwie LinkedIn oder E-Mail oder sowas.
Das ist auch sehr gut. Ihr erhaltet im Nachgang unser E-Book und wir bedanken uns auf jeden Fall für die rege Partizipation, für die Beantwortung der Fragen, die wir euch gestellt haben während des Webinars und für die ganzen Fragen zum Schluss. Wir wünschen euch einen schönen Abend.
Schönen Abend, vielen Dank.
Danke, ciao.
Ciao.